ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Jeder hat so seinen eigenen Wunsch, wenn er oder sie dann sterben muss. Wo das dann der Fall ist, örtlich, ob es zu Hause, im Krankenhaus, Palliativstation oder. Die Optionen sind viel. Aber Hospiz war für uns ein gemütlicher Raum, vor allen Dingen also für uns, für Elli, ein gemütlicher Raum mit Waldanschluss. Und da konnte man, und das war die einzige Bedingung, die wir gestellt haben, wir ziehen da nur gemeinsam ein, dass man nicht quasi als Besucher kommt, sondern dass man da auch so lange bleibt, wie man bleiben kann.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Robert ist 32 Jahre alt, als er gemeinsam mit seiner Frau Elli ins Hospiz einzieht. Beide wissen, hier wird sie sterben. Denn Elli ist unheilbar krank. Sie hat einen Gehirntumor. Wie es ist, einen geliebten Menschen bis zum Tod zu begleiten, darüber spricht Robert in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr wie alle weiteren Folgen in der ARD-Audiothek finden könnt.
Elli ist im Februar 22 quasi einfach in einem großen Anfall in meine Arme gefallen, also in einem großen epileptischen Anfall, zusammengeklappt wie ein Taschenmesser und ist dann bewusstlos gewesen. Aus einem gesunden Zustand, ohne irgendwelche Vorerkrankungen. Und im Klinikum hat man erstmal Epilepsie angenommen, wir haben uns da sehr doll eingelesen, man wurde wieder entlassen auf einer Höchstdosis von Medikamenten. Bis zu 38 Anfälle am Tag hatte Elli gehabt und es wurde nie irgendwie was Bösartiges angenommen. Bis wir dann einmal so ein PET-MRT, ein radioaktives MRT gemacht haben, wo man einfach besser sieht, wenn sich irgendwelche Tumore bilden. Da kann man das einfach farblich gut sehen im MRT. Und zu der Aufzeichnung wurden wir dann damals in die Neurochirurgie gebeten. Und da war uns dann so das erste Mal klar, hey, das ist vielleicht was rausgenommen werden muss. Also ein Tumor, der vielleicht gar nicht so gut ist. Aber es wurde bis zur OP, auch bis zu der Resektion, also der Entnahme von dem Tumormaterial, gesagt, ja, das ist gutartig, man guckt sich das an, man könnte jetzt die OP machen oder in 6 Monaten kann man warten. Und zum Glück haben wir sie gemacht, weil am Ende hat sich halt herausgestellt, dass es ein Glioblastom, eines der schnell wachsendsten hirneigenen Tumore ist und nicht behandelbar. Man kann die Standardverfahren machen, aber man hat eine statistisch relativ geringe Überlebenschance, obwohl ich immer gerne nicht von Statistik rede, weil jeder hat sein einzelnes Schicksal. Und da sind auch natürlich Ausrisse möglich und Hoffnung ist da wichtig und auch richtig. Und so kam es, also dass wir quasi nach einer OP dann in Richtung Ostern 22 gesagt bekommen haben, das ist ein Glioblastom und wir fangen erstmal mit Strahlen und Chemotherapie an und gucken, was wird.
Während der Operation erleidet Elli einen Schlaganfall, kann zunächst nicht mehr sprechen und ist halbseitig gelähmt. Deshalb ist sie zum Zeitpunkt der Diagnose nicht vollständig geistig wach.
Das Reden kam zurück, aber nicht mehr vollständig. Und die Lähmung kam zu großen Teilen immer in Sprüngen, mal wieder nicht zurück. Das heißt, an dem Moment nach der OP, nach der Tumorkonferenz, war Elli nicht 100% bei sich. Also die Aufnahmefähigkeit war auf jeden Fall eingeschränkt. Und ich glaube, das Problem war, dass sie Monate nicht verstanden hat, was die Diagnose eigentlich heißt. Wir waren in dem Raum, wo wir auch damals waren, zur Besprechung, ob Elli eine OP möchte oder nicht. Und ich weiß noch, dass an dem Zeitpunkt vor der OP wurde uns der Bildschirm rumgedreht. Es waren verschiedene Namen und Diagnosen da. Datenschutz fragwürdig, aber darum geht es gar nicht. Sondern es war in einer Spalte stand Glioblastom. Und ich wusste damals schon, weil ich viel gelesen habe, hatte ich so eine Gänsehaut. Und das Gleiche dann quasi 3-4 Wochen später, wo dann nur noch Ellis Name stand, der Bildschirm umgedreht war, hat in dem Fall mir das Blut aus sämtlichen Bahnen gezogen. Also ich musste mich dann erstmal hinlegen, derjenige, der eigentlich gar nicht betroffen war. Und wir hatten dann schon vor dem Raum lange weint in den Armen, weil wir dann, also beide hatten es verstanden, aber es kam dann sozusagen in verschiedener Form erst später wieder an. Also bei mir irgendwie sofort, weil auch irgendwie diese Bücher, die ich gelesen hatte, auch medizinische Fachbücher, nicht jetzt nur irgendwie Google, war irgendwie präsent. Ich wusste, was zu tun ist oder was passieren wird. Bei Elli kam das dann erst Monate später an, weil auch die Hoffnung immer war, wenn man es ja entnimmt. Und ich glaube, das ist der Gedanke von diesem Tumor, dann ist er ja erstmal weg. Dann muss das ja eine andere Kategorisierung sein. Und ich glaube, wir sind dann erstmal in einen Lösungs-Panikmodus gefallen. Also Panik jetzt nicht immer nur irgendwie umherrennen, aber immer gucken, dass man was machen kann. Das hat einige lange Zeit gedauert. Man war total in Schockstarre. Man hat auch irgendwie nicht gewusst, von wem man Hilfe annehmen soll, was man jetzt zuerst macht, was sind die Schritte, bis man dann irgendwie es hinbekommen hat, in einen Heute-Modus zu kommen. Und das war irgendwie das Schönste eigentlich, dass man den Moment lebt. Und das ist immer so schwer zu sagen. Alle sagen das immer, man muss im Moment leben, man muss irgendwie auch mal meditieren, man muss irgendwie die kleinen Dinge genießen. Und das ist super schwer. Vor allen Dingen ist es super schwer, wenn man irgendwie so ein Schicksal beziehungsweise so eine Diagnose gestellt bekommt für Ellie und natürlich auch als Angehöriger den Rest, den man als mit Verantwortung dann trägt, da zu sagen, hey, wir schaffen das. Wir machen das in kleinen Schritten. Und ich glaube, das war dann irgendwann der Weg, der uns ja ganz viel Kraft gegeben hat und vieles möglich gemacht hat. Also vieles, was im Alltag gar nicht möglich war und vieles, was einfach auch das Leben ausmacht. Weil wir haben alle eins gemeinsam. Wir kommen irgendwie auf die Welt und wir gehen auch irgendwie von der Welt. Was man auch immer an Glauben hat oder nicht. Aber erstmal sind sozusagen diese zwei Punkte in einer gewissen Art und Weise uns leider allen vorbehalten.
Ein Glioblastom ist ein bösartiger Hirntumor, der hierzulande jedes Jahr bei 3 bis 6 von 100.000 Menschen auftritt. Menschen, die sich behandeln lassen, leben nach der Diagnose im Schnitt noch 15 Monate lang.
Man fragt sich schon, wo das jetzt herkommt. Also Ellie war sehr gesund, Ellie ist immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Wir haben viel selber gekocht. Es gab Gemüse, Obst, tralala. Man hat viel Luft draußen gehabt. Man hat viel Wasser getrunken. Also das fragt man sich schon. Woher kommt das? Weil es auch eine geringe Anzahl, je nach Quelle, ich sag mal 3.000 bis 4.000 Leute in Deutschland bekommen im Jahr, was auf die Anzahl nicht viel ist. Und natürlich dann Frauen weniger und junge Frauen noch weniger. Und da ist es natürlich immer schwierig, diese Statistik herzunehmen und breit zu treten. Aber nicht warum gerade wir, sondern eher warum überhaupt. Weil warum gerade wir ist für mich immer auch eine schwierige Konstellation, darüber nachzudenken, wer dann sonst? Also wenn nicht Ellie, wer dann sonst? Ich wäre, und ich weiß es auch bei Familien und Freunde, die Gespräche gab es häufig, ich hätte es gerne auf, also wenn man es jemand anderes abnehmen kann, ich hätte es gerne gemacht. Und ich weiß auch, dass das bei der Familie und so der Fall war. Und das ist aber schwierig in Kontext zu bringen, weil man daran sehr viel selbst auch kaputt gehen kann, weil man es eben nicht ändern kann. Also das Schicksal ist leider manchmal überhaupt nicht fair und leider auch überhaupt nicht änderbar. Man kann nur das Beste draus machen. Das ist meine Einstellung. Ich glaube, das Beste draus machen ist immer super einfach gesagt, sehr plakativ. Und dann muss man genau die Frage dahin kommen, wie geht das eigentlich? Und ich sehe es immer so ein bisschen wie ein Objektiv einer Kamera. Also, oder wie ein Handy. Man kann versuchen, rauszuzoomen. Jeder ist in seinem täglichen Routinen so ein bisschen gefangen, vielleicht auch teilweise. Man hat irgendwie so einen Blickwinkel für was passiert nachher. Was passiert im Kalender in 10 Minuten? Wann muss ich Mittag essen oder meine Partnerin, meine Eltern pflegen, was auch immer der Tag bringt. Und ich glaube, was wir versucht haben und gut geschafft haben, und ich komme auch gleich zum konkreten Beispiel, ist eben mal auf dieses Teleobjektiv zu gehen. Also einfach mal raus zu zoomen und nicht diese Tage zu sehen, sondern zu sagen, wir wissen nicht, was passiert mit der Krankheit. Ellie war 22 Mal stationär. Es gab über 1200 epileptische Anfälle, große, kleine. Medikation kann man eigentlich gar nicht mehr zählen. Aber das ist so diese dunkle Seite. Und die helle Seite ist, dass wir gesagt haben irgendwann, als wir gemerkt haben, hey, wir haben nicht viel Geld, aber Ellie hat Erwerbsminderungsrente bekommen nach einem langen Prozess. Ich habe mich versucht, selbstständig zu machen, immer wenn sie geschlafen hat, was gearbeitet. Aber in diesen Momenten, wo wir gesagt haben, wir haben Zeit, Ellie ist wach, die Chemo ist gerade in der Pausephase. Was machen wir heute? Wir planen wir planen maximal 3 Tage voraus. Und das war, glaube ich, der Wendepunkt. Nicht zu sagen, was machen wir in einem halben Jahr mit Freunden, Familie oder selber, sondern was machen wir heute? Was tut heute gut? Und da sind super viele Kleinigkeiten passiert. Zum Beispiel sind wir mit einem Lastenrad. In Berlin gibt es elektrische Lastenräder, die man sich ausleihen kann. Ellie konnte nicht laufen, dann haben wir sie vorne reingesetzt. Und dann sind wir einfach durch Berlin gefahren. In der Abendstimmung, an Cafés vorbei, haben angehalten, einfach irgendwie einen kleinen, eine Pommes mitgenommen und haben so viele Pausen gemacht, wie es brauchte und haben manchmal gar nicht so viel geschafft. Also es geht auch so weit, dass man irgendwann im Hospiz saß und das vielleicht als sehr schwieriges Beispiel, aber auch sehr schön. Die Zeit wurde immer langsamer, aber die Momente immer wichtiger. Also ich glaube, ein Tag ist mir im Hospiz immer ganz doll in Erinnerung, wo wir nichts geschafft haben, weil wir auch nichts schaffen mussten, weil wir einfach nur sein konnten, wo es einfach lange gebraucht hat, ins Bad zu kommen und wieder zurück und so weiter und so fort. Aber es um 17 Uhr einfach Erdbeeren mit Schlagsahne gab. Von einer Freundin, die mitgebracht hatte. Und das war der Tagesinhalt. Und es gab ein breites Grinsen, beidseitig. Und das hat ausgereicht. Es ist manchmal schwer nachzuvollziehen, was Lebensqualität ist und Selbstständigkeit. Das war für mich immer die Prämisse, das so weit oben zu halten für Ellie wie möglich. Auch zu sagen, wenn sie mich nicht mehr mag oder reden möchte, wenn jemand anderes mal kommen soll, wenn Dinge außerhalb der vier Wände passieren sollen. Also wir haben eine große Kommunikationsmatrix mit aufgestellt. Aber für mich war halt wichtig zu sagen, ich kann es nicht nachempfinden, nur versuchen zu verstehen. Und was auch immer gut tut, versuche ich irgendwie in meinen Grenzen und in meinem Rahmen möglich zu machen. Und natürlich war ich viel der kreative Part in der Konstellation. Aber es gibt so viele Kleinigkeiten und es gibt so viel Schönes, was man machen kann, auch wenn man tageweise nur mit einem Medizintransport irgendwo hinkam oder alles abbrechen musste oder wochenweise gar nicht rauskam. Das muss man dazu sagen, dass es nicht immer nur schöne, kleine, super tolle Momente am Tag gibt, sondern auch eben natürlich die schwierigen.
Um möglichst viel Zeit mit Ellie verbringen zu können, gestaltet Robert sein Leben völlig um.
Also 180 Grad ist noch zu wenig gesagt, wahrscheinlich 360 Grad und man weiß nicht, welche Gradzahl. Man dreht sich irgendwie im Kopf, im Kreis und sonst wohin auch. Ich habe anfänglich noch gearbeitet, weil irgendwie muss man ja auch Miete und Lebensunterhalt zahlen. Dann, wo es schwieriger wurde und Ellie schlechter ging, irgendwann Teilzeit, immer nur noch nachts oder an Momenten, wo sie geschlafen hat, weil ich dachte, das ist halt total blöd, die Zeit am Rechner zu verbringen, wenn man sie noch hat. Das ergibt halt irgendwann keinen Sinn mehr. Das ist natürlich auch eine Sicht, die man nicht immer einnehmen kann, weil man ja auch einfach arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Man kann sich nicht die ganze Zeit krank schreiben. Da sind da total viele Fragestellungen dahinter. Aber natürlich hat die Pflege irgendwann nicht nur Vollzeit angenommen, das wären 40 Stunden die Woche, sondern 24/7. Aber ich glaube, die Sicht, die ich habe, weil man halt auch einfach eine großartige Partnerschaft hatte, als Team funktioniert hat und ganz viel Liebe und Schabernack hatte, sieht man das nicht so. Also man sieht nicht die Pflege als Job, man sieht nicht die Pflege als Belastung, man sieht, man kriegt das alles nicht mit. Man wächst rein bei einem Partnerin, beim Partner, vielleicht einfach, bei Kindern auch einfach her, weiß ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Das ist natürlich immer die Konstellation schwierig. Aber bei uns war es so, dass wir das eigentlich gut hinbekommen haben. Und dann musste man halt einfach jeden Tag, ich sage immer, Dinge wegschaffen und gucken, wo der Tag eigentlich bleibt. Also ich habe auf eine Art und Weise gelernt, Dinge zu entscheiden, zu organisieren, die aus einer, ich sag mal, gesunden Perspektive mit Abstand, ich sag mal, mit Therapie und Psychologin nicht mehr so richtig gesund wären. Und da gibt's immer so einen Mythos pflegender Angehöriger zu sagen, achte doch auch mal auf dich selber. Und das ist schwierig. Also um den Bogen zu schlagen, es ist schwierig, einen auf sich zu achten, wenn man die Person wirklich gern hat, wirklich mag und zu sagen, ich fahre jetzt ein Wochenende weg, ich bin jetzt eine Woche im Urlaub, das ist totaler Quatsch. Man ist die ganze Zeit im Kopf, in der mentalen Kapazität, sowieso bei der Person, in dem Fall bei Ellie, bei mir. Und das ist auch gut so. Und ich glaube, dass man trotzdem, wenn man über vieles redet und sich auch die Zeit nimmt, nicht immer nur gestresst von der Situation zu sein, sondern auch mal in der Situation zu sein, da sehr viel Kraft draus ziehen kann, gemeinschaftlich auch. Ich glaube, da sind viele Dinge, die man lernen kann. Also eine Sache nur als letzter Punkt. Ich merke immer, dass viele sozusagen sehr viel Wut auch oder in Unwissenheit Stress erfahren, weil halt der Tumor, die Krankheit, die andere Person auch ändert. Wenn man es hinkriegt, und ich glaube, das haben wir immer versucht zu kommunizieren, gemeinsam wütend auf das zu sein, was da passiert mit dem Körper, mit Ellie, dann war das immer viel, viel entspannter, wenn man sich dann auch selber rauszoomen konnte. Man kann sich nicht in die jeweils andere Personen reindenken. Das versuchen Kommunikationscoaches und Therapeuten seit Jahrhunderten, aber man kann es auf jeden Fall schaffen, in kleinen Abschnitten der Zeit beieinander zu sein und miteinander zu sein.
Robert will sich und seiner Partnerin trotz Krankheit ein gemeinsames Leben ermöglichen. Deshalb ist er bereit, so viel er kann zu geben und auch Ellies Pflege komplett zu übernehmen.
Ich möchte vorab eine Sache klarstellen, weil die super wichtig ist für alle, die das hören oder auch für alle, die selber pflegende Angehörige sind oder damit Erfahrung haben, dass es total wertfrei ist und es gibt kein richtig oder falsch. Jeder Abstand, jede Nähe ist super individuell und super wichtig, sich selbst zu fragen. Es gibt kein, wenn man sich voll hingibt, ist das gut und wenn man das nicht mehr schafft, ist es nicht gut. Ich glaube, das ist für mich immer super, super emotional und wichtig, auch anderen mitzugeben. Das ist, ja, dass man das bitte nicht als Schicksalskonkurrenz betrachtet oder sich an irgendwelchen Leuten, die man kennt, misst. Ich denke schon, dass eine Partnerschaft auf Augenhöhe immer gewesen. Und das ist, glaube ich, das Schwere. Ellie kann weniger Dinge machen. Ich konnte zu dem Zeitpunkt genauso viele Dinge machen, wie ich immer machen konnte. Also hatte 100% meiner körperlichen, geistigen Fähigkeiten. Und für mich war es einfach auch eine Frage am Anfang so, ich will da so ein gemeinsames Leben weiter ermöglichen. Und wenn das heißt, dass ich halt 30% zurückschrauben muss oder die 30% Ellie gebe, damit sozusagen wieder auf Augenhöhe eine 100% bei beiden rauskommt oder 80% ist ja auch in Ordnung und 40% wären auch in Ordnung gewesen. Also es gab den Moment, gleich nach dem Anfall, nach der Diagnosestellung, wo ich noch ein Semester im Ausland, aber nicht voll, sondern immer nur 3 Tage im Monat abschließen musste, um meinen Master zu bekommen. Das war das letzte halbe Jahr, da hatte Ellie schon Diagnose. Und wir saßen zu Hause und haben halt ganz lange darüber geredet. Und Ellie meinte, ich muss dieses Studium abschließen. Weil egal, was passiert, es wird dann sozusagen zweimal den Gedanken geben, hey, Ellie ist nicht mehr und du hast dieses Studium nicht gemacht. Das ist halt total doof. Und das fand ich super unterstützend, hat mir super viel Energie gekostet, wirklich dann diese, ich glaube, es waren 4x3 Tage über ein halbes Jahr, nicht da zu sein. Da kam Familie, das war gut. Aber das war jedes Mal eine riesengroße Überwindung zu sagen, das mache ich jetzt wirklich für mich, obwohl ich die ganze Zeit während dieses Auslandsaufenthaltes immer nicht wirklich bei mir war und auch nicht wirklich irgendwie Zeit hatte, sondern wirklich Uni-Fokus und dann wieder direkt nach Hause.
Um die tödliche Krankheit seiner Partnerin und die Trauer darüber zu verarbeiten, geht Robert in eine Akuttherapie.
Das würde ich auch jedem empfehlen. Also einfach nicht, man kann immer diese Mentalität, man kann immer alles mit sich selbst ausmachen. Das ist eine Mindset-Frage, das schwirrt irgendwie in jedem zweiten Podcast irgendwo drumher. Finde ich absoluten Quatsch, würde ich auch genauso unterschreiben. Und es ist wichtig, mit Leuten zu reden. Es muss nicht immer gleich sofort eine Therapie sein. Das kann jeder empfinden, wie er sie möchte. Aber für mich war das eben der Schritt zu sagen, ich gehe in eine Therapie, ich mache diese Sitzung und ich muss das mal alles rauslassen. Also es floss Wasser ohne Ende. Es war zum Teil auch kopflos, also nicht wissen, was da jetzt passiert. Aber ich glaube, die Zeit, und das haben wir irgendwann gelernt, weil wir auch ganz viel darüber geredet haben. Wir haben alle endlich viel Zeit. Und die Zeit, die wir hatten, nicht zu, also das Stempel zu bekommen, es wird endlich sein, früher als man es vielleicht erwartet, war auch zum Teil eine Möglichkeit zu sagen, ja, dann müssen wir das Leben und Wünsche und Gedanken jetzt machen. Das klingt schon ein bisschen komisch, aber wir haben, ich glaube, im Endeffekt vielleicht sogar 20, 30 Jahre mehr in die Zeit bekommen, als vielleicht so manch andere Person. Und auch da nicht der Vergleich, aber einfach diese Dankbarkeit für die Zeit zu haben und zu wissen, es gab diesen Abschnitt, einen schönen langen Abschnitt in meinem Leben, der immer in Gedanken da bleiben wird, der immer auch Energie gibt und manchmal Energie nimmt. Genau, aber der halt einen auch prägt. Also ich glaube, dass man dadurch die Welt anders sieht. Ich gehe durch die Welt, ich kann kleine Dinge mehr genießen. Ich weiß halt irgendwie, Leute, Menschen zu schätzen, auch zu versuchen. Und es gefällt mir auch nicht immer einfach, Leuten auf Augenhöhe zu begegnen, Leute mitzunehmen in hoffentlich hellere Räume in deren Leben auch. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, die kann man mittragen und die gibt auch was. Auch wenn der Einschnitt natürlich in egal welchem Alter immer, immer, immer ein großer ist und nie weggehen wird. Die Trauer und auch das, was passiert ist, bleibt da, aber ich glaube, das Leben drumherum baut sich einfach mehr auf. Also es geht nicht weg, aber es wird halt irgendwie andere Menschen geben, andere Familien, andere Freunde, andere Erfahrungen und wo man das immer wieder mit reinbringt. Nicht Leuten aufdrückt, aber sagt, hey, ich bin eine andere Person geworden, aber ich habe auch ganz viele Stärken dadurch erlangt.
Die gemeinsame Zeit zu genießen und besonders wahrzunehmen, dazu gehört für Robert auch der spontane Entschluss zu heiraten.
Wir wussten, was kommt, die Diagnose war da und Hochzeit war auch in meinem, ich würde mal sagen, bei mir so 40% wichtig, bei Elli vielleicht sogar noch weniger. Es war nie so ein Ding, also man musste das nicht machen für die Gesellschaft oder für wen auch immer. Aber wir haben dann irgendwann am Frühstückstisch gesessen und gesagt, ja, warum heiraten wir nicht noch? Ja, das ist eine schöne Idee. Und sind dann gleich auch am gleichen Tag irgendwie zu der Goldschmiede, wo Elli gearbeitet hat und haben Ringe gemacht und haben dann eine schöne Sommerfeier gehabt. Im Nachgang, die Hochzeit selbst ist dann leider auch geplant als Nothochzeit im Krankenhaus gewesen. Wir haben es dann aber geschafft, einen Tag vorher entlassen zu werden und dann 19 Uhr Entlassung oder 19 Uhr zu Hause sein und sagen, dass wir den nächsten Tag heiraten werden und dann alles organisiert. Also es ist irgendwie Friseur nach Hause und Standesbeamtin aus dem Urlaub versucht zu klingeln. Und ach, da sind viele schöne Dinge passiert. Es war eine Hochzeit, wo man ja nur zu Hause am Küchentisch saß mit Pantoffeln oder mit Adiletten tatsächlich, Elli, und so halt geheiratet hat. Und das war trotzdem perfekt. Ich glaube, es war in dem Moment ein einfach nur schöner Moment. Also für mich im Nachgang, und ich kann ja nur für mich reden, war das in dem Sekunde kein Blick auf die Endlichkeit, sondern einfach dieser Moment. Elli konnte an dem Tag nichts sehen, also hatte Doppelbilder, konnte quasi nicht mal sehen, wo sie unterschreibt, aber hat trotzdem durchgelacht. Ich glaube, im Hintergrund Familie und Eltern haben immer abgewechselt zwischen Wasserfall und trockenen Augen. Aber der Moment war einfach schön, weil man sich eben aufs Jetzt konzentrieren konnte. Diese Erfahrung ist unteilbar. Es ist ein anderer Raum. Das klingt total esoterisch und das darf vielleicht auch esoterisch klingen, aber man kommt in einen Raum rein, wo man sagt, oh, so kann die Welt auch aussehen. Und man kann die Dinge immer von, das funktioniert nicht betrachten oder es ist halt eben so, wie es gerade ist, nimmt man es und kann damit was machen. Deswegen war es ein sehr schöner Moment ohne Endlichkeit.
Ein halbes Jahr später, im Dezember 2023, gehen Elli und Robert gemeinsam ins Hospiz. Robert ist anfangs nicht wohl dabei, denn er weiß, dass das Hospiz die letzte Station sein wird.
Man hat immer Hoffnung. Ich sage immer, die Hoffnung stirbt mehrmals und nicht zuletzt. Und im Hospiz kommt man erstmal rein und denkt sich, ey, das ist jetzt wirklich, kann jeden Tag passieren. Das wusste man davor auch schon. Aber das wechselt sich ganz schnell. Also wir hatten mitunter die gemütlichsten Tage in unserem Leben. Also das kann ich auch für Elli sprechen, weil man halt einfach wieder Raum kriegt für sich als Person. Man ist nicht mehr nur die Nummer im Krankenhaus, das kennen wir alle. Man ist nicht mehr nur jemand, eine betroffene Person, in Ellis Fall, die quasi mit einem Schicksal lebt, sondern man ist wieder eine Person, man kann ein Lagerfeuer machen, man kann Gin Tonic alkoholfrei trinken, man kriegt viele Wünsche ermöglicht und auch der Schlüssel der Betreuung ist ein größerer. Also von diesem, man weiß nicht, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, auch Ellie nicht, sie wollte am ersten Tag gleich wieder raus, hin zu einem, man kann Dinge machen, man hat Zeit und Ruhe für Dinge, die man selber machen möchte und nicht für Dinge, die von außen immer einwirken und die man vermeintlich gut findet. Der Verlauf ist relativ schwierig mit so einem Hirntumor. Er ist auf jeden Fall am Ende absehbar. Also Ellie hat immer weniger Fähigkeiten und irgendwann will der Körper auch nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Dann ist die Frage, ob man noch Wasser hinzufügt oder nicht. Aber der Körper stirbt nicht und das muss ich auch lernen, nicht weil man quasi keine Nahrung mehr zufügt, sondern er stirbt und nimmt keine Nahrung mehr auf. Es war dann so, dass sozusagen quasi nur noch Medikamente gegeben worden sind, um halt prophylaktisch auch die Schmerzen zu dämpfen und keine Panik und sowas zu verursachen. Und wir hatten dann 2 Wochen, wo es wirklich gar kein Essen und Trinken oder wo es keine Nahrungszufuhr mehr für Ellie gab und das sozusagen ein sehr schwieriger Zustand war, mit zu begleiten. Vor allen Dingen für die Familie, weil ich war jeden Tag da, ich konnte diese Schritte mehr sehen. Die anderen waren auch fast täglich da. Aber es gab keinen Zeitpunkt. Also jede Nacht wurde sich quasi wieder verabschiedet. Ich bin immer da geblieben und dann war nicht klar, ob man es den nächsten Morgen schafft. Und so kam das dann auch zu dem Tag der Tage, also den 13. Mai letzten Jahres 2024. Es war dann aber, um das vielleicht hinzuzufügen, weil sonst ist es so ein bisschen wie so eine luftleere Hülse, sehr ruhig, so wie ich es nie erwartet hätte. Also die meisten Leute sterben auch im Hospiz. Es wurde mir gesagt, 80% der Leute sterben alleine, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie wollen auch die Leute nicht belasten. Und wenn sie dann auf dem Klo sind oder weg sind, dann hat der Körper ein Zeichen, merkt er das und sterben. Aber ich war im Raum. Die Schwester kam nochmal, wir hatten irgendwie um 4 Uhr morgens, weil Ellie sehr unruhig geschlafen oder super unruhig war, kontinuierlich dann in dem Zustand, kam nochmal rein. Wir hatten eine Dreiviertelstunde über Ellies Leben gesprochen. Das war ganz schön, aber auch merkwürdig, weil wir diesen Zeitpunkt abgepasst haben. Und dann ist sie rausgegangen, wegen Schichtwechsel. Und ja, ich hatte noch ein paar Minuten auch Ellie zu sagen, hey, ich werde dich immer im Kopf und im Herzen bei mir haben. Und tatsächlich dann 10 Minuten später hat sie aufgehört zu atmen und ist ganz ruhig gegangen, ohne einen großen Kampf oder irgendwas anderes. Und das war nicht absehbar. Es war schön, so wie es war. Es war natürlich aber auch eine Situation, die man ja niemandem wünscht.
Im Mai 2024, 5 Monate nach dem gemeinsamen Einzug ins Hospiz, stirbt Ellie im Beisein von Robert.
Ich glaube, es ist erstmal gefühlslos. Also ich hatte ja sozusagen jeden Schritt dieser Reise, ist immer das falscheste Wort, was man benutzen kann, aber doch dieser Krankheit, dieses Krankheitsverlaufes mitgemacht. Deswegen kommen Dinge ja nicht so überraschend. Ich glaube, dieser Knall für Freunde und Familie, dann ist es jetzt und man weiß nicht und man kann auch nicht mehr helfen und man wartet auf ein Telefonat oder Anruf, ist irgendwie was ganz anderes und vielleicht auch der Peak ein größerer. Ich habe, glaube ich, erstmal einfach nur wie so ein Stück Holz den Fluss runter mich gefühlt. Also wie wenn man irgendwie auch auf reißenden Flüssen kennt, wenn Holz gesägt wird und dann den Fluss runter transportiert wird. Also das ist jetzt irgendwie der Weg, aber man hat irgendwie gar keinen, man macht nichts Aktives in den ersten Tagen. Obwohl ich sagen muss, dass ich ganz viel, also wir haben ganz viel gemacht, wir haben den Sarg bemalt, wir haben verschiedene Lebensfeier noch organisiert und so. Und das tat gut, weil man halt auch gesehen hat, wie viele Leute dann irgendwie von Ellies Leben auch berührt worden sind und wie viele Leute eigentlich auch in den Freundeskreis gekommen sind und wie viele Menschen irgendwie dann zueinander finden. Ich zehre und nähre quasi mich auch davon immer zu sehen, hey, Leute zu verbinden und zu sehen, dass Leute gut miteinander quatschen können und einfach eine gute Zeit haben. Und das hat sehr viel Energie gegeben. Und dann halt auch zu schauen, dass man selber für sich Zeit hat. aber halt auch irgendwie mit verschiedenen anderen Angehörigen sprechen kann. Es gibt eine Young Widow-Gruppe in Berlin, mit denen hatte ich dann Kontakt aufgenommen und da wurde man verstanden. Ja, und ich glaube, das Gefühl war erstmal nicht so richtig deutbar. Ich habe für mich, glaube ich, einen großen Teil auch der Trauerarbeit, und die wird nie weggehen, also jetzt nicht zu sagen, es ist jetzt abgeschlossen, um Gottes Willen, aber ich habe viel, viel, viel in der Zeit gemacht, jeden Tag. Also das war um mich herum. Ich habe 2 Jahre quasi schon Trauerarbeit geleistet und für mich Tools, Möglichkeiten und Räume und Wege geschaffen, damit umzugehen. Also ein ganz konkretes Beispiel ist Reden. Und das klingt super, super an der Nase herbeigezogen. Bevor die Person stirbt, die man dolle lieb hat, in welcher Konstellation auch immer, reden alle mit einem und versuchen, Hilfe anzubieten oder auch nicht. An dem Tag des Todes und danach wird es plötzlich ganz ruhig. Also es ist meistens Schutz. Meistens Schutz von außen, weil man selber nicht weiß, was man machen soll. Und ich habe immer kommuniziert und ich glaube, es wird immer dynamisch bleiben, aber auch ist, glaube ich, ganz gut passiert, dass man sowohl selber Menschen hat zum Reden, aber auch Menschen, und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, den ich gefühlt habe und immer noch fühle, zu einem kommen und reden. Also das Schlimmste, was nach wie vor, also auch in der Krankheitsphase passiert, ist das Gefühl von Einsamkeit. Obwohl man mit der Partnerin unterwegs ist, Familie und Freunde kommen, manche helfen und so weiter, aber man gar nicht mehr Teil des anderen Lebens ist, von anderen Menschen, die man gern hat, drumherum. Und das ist so ein Ding, wo ich sagen will, das ist das Allerwichtigste. Dinge, die man nicht versteht, die ich nicht verstanden habe, die Menschen um mich herum nicht verstehen, nicht totzuschweigen. Und dementsprechend auch nicht Ellie, die Person, die man einfach nicht mehr hat. Weil wenn man darüber redet, dann kriegt man auch eine andere Perspektive. Also nicht nur, wenn ich jetzt den Monolog halte wie hier, was mir manchmal auch ein bisschen komisch vorkommt, sondern auch andersrum Leute einzuladen, Freunde einzuladen und zu fragen, hey, wie ist bei euch? Also wollt ihr mal über Ellie reden oder wollt ihr über was ganz anderes reden, was euch gerade bewegt? Und man kommt dann wieder in so ein Miteinander, wo es Raum gibt für tote Menschen, für kranke Menschen, aber wo man nicht immer nur mit sich alleine sein muss. Weil ich glaube, der Kopf ist zwar rund, damit die Gedanken auch die Richtung ändern können, aber man kriegt es manchmal nicht alleine hin. Und ich glaube, es ist wichtig, in beide Richtungen Fragen und Antworten zu geben und zu stellen. Also ein zweites Tool, drittes Tool, einfach wirklich Momente am Tag aktiver wahrzunehmen. Und Beispiel ist, ich fahre Ringbahn in Berlin und gucke einfach raus und freue mich, wenn irgendwie ein Schmetterling an die Scheibe fliegt. Und es ist manchmal schwer, diese Freude zu empfinden oder zu alles immer schön und detailreich zu sehen. Aber es gibt so viele kleine Momente, wo einfach nur Regentropfen auf die Pfütze tropfen. Man lässt einfach mal 5 Minuten vergehen. Man macht mal wieder was Kindliches, was man eigentlich so erwachsenmäßig sagt, würde man gar nicht machen. Und dann gibt es schon Momente, die auch für das kognitive System und für einfach die Psyche runterfahren. Einmal mehr atmen, als man einen Schritt setzt. Also diese Dankbarkeit ist halt irgendwie übergeschwappt, zu sagen, wir hatten die Zeit und anderen Leuten irgendwie auch zu unterstützen bei deren Wegen, war mir irgendwie wichtig. Und deswegen geht's damit gut. Das heißt nicht, dass diese Gedanken und schöne, schwierige Momente nicht auch omnipräsent sind und auch sein dürfen. Nur ich glaube, dass man den jeweils richtigen Weg für sich finden muss. Und ich habe ihn gefunden, indem ich nicht versucht habe oder mich nicht eingegraben habe und den Strauß gemacht habe, sondern einfach gesagt habe, was ist es, was die Welt schön macht? Was ist es, auch Ellie meinte immer, genießt für mich mit die Welt. Was sind es die kleinen Dinge? Was sind die Details, auf die man achten kann am Tag? Wo kann man sich drüber freuen? Und ich glaube, das trägt ungemein.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.